In unserer Gesellschaft gibt es eine stillschweigende Übereinkunft, dass jeder glauben kann, was er will. Niemand aber soll sich anmaßen, seine eigenen Wertmaßstäbe und Lebensvorstellungen für andere verbindlich zu machen. Und wer dann trotz dieser mehrheitlich akzeptierten Übereinkunft das, was er glaubt, als verbindliche Wahrheit auch für andere, für seine Mitmenschen ausgibt, der gilt als intolerant, manchmal sogar als aggressiv, und der muss sich sogar aus den kirchlichen Reihen das Urteil einer Glaubensarroganz gefallen lassen, wie es etwa die Hamburger Bischöfin erst letzte Woche ausgesprochen hat. Obwohl ganz offiziell Schrift, also das Wort Gottes, und Bekenntnis, die verschiedenen Bekenntnisse, auf der unsere Kirche steht und auf die wir Pfarrer auch verpflichtet werden, obwohl Schrift und Bekenntnis Grundlage allen Lebens und aller Lehre in der Kirche sein sollen, ist bei vielen überhaupt nicht mehr klar, was denn christlicher Glaube überhaupt ist. Und andererseits ist es auch nicht mehr klar, was christlicher Glaube nicht ist. Viele Fundamente, die in den letzten Jahrzehnten und in den Jahrhunderten gegolten haben, viele dieser Fundamente sind in Schwanken geraten. Verbindliche, nachvollziehbare Aussagen, die doch so dringend nötig wären, um dem Leben in unserem Land und auch in unserer Welt Halt und eine klare Richtung zu geben, die werden über Bord geworfen. Und die Folge sind dann Halt und Orientierungslosigkeit bei sehr, sehr vielen Menschen. Erst vor 2 Tagen hörte ich, wie ein Sozialarbeiter im Fernsehen sagte, unsere Fragen werden immer größer und wir sind allmählich an dem Punkt angelangt, wo wir keine Antworten mehr haben. Das war zumindest sehr, sehr ehrlich, was dieser Mann gesagt hat. Und weil diese Situation in unserer Gesellschaft so ist, deshalb ist es notwendig, dass wir uns immer wieder ganz neu auf die Fundamente unseres Glaubens besinnen. Dass wir als Christen selber genau wissen, was wir glauben und dass wir uns auch klar machen, warum wir das glauben, was wir glauben. Und dass wir es dann immer wieder neu und immer wieder mehr lernen, das, was wir glauben, so weiterzugeben, so weiter zu sagen, dass es auch andere begreifen, dass auch andere Menschen diesen Glauben annehmen und für sich selber als Lebensgrundlage akzeptieren. Weil das so wichtig ist, über diese Lebensfundamente nachzudenken, deshalb möchte ich hier im Bibeltraining in den nächsten Wochen über wesentliche Fundamente unseres christlichen Glaubens sprechen. Und ich möchte das tun anhand der Themen, die bereits in der Reformation und hier ganz besonders bei Martin Luther als unverzichtbare Fundamente des Glaubens immer und immer wieder betont wurden. Die 4 entscheidenden Grundpfeiler waren und sind bis heute: Wir sind gerettet allein durch Jesus Christus, allein durch die Gnade Gottes, allein durch den Glauben, und wir wissen das allein durch die Heilige Schrift. Das sind die 4 Themen der beiden nächsten Bibeltraining und dann in 3 und 4 Wochen. Über viele Formen, äußere Formen unseres Glaubens kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, und ich denke, es ist gut, dass es unterschiedliche Formen gibt, sonst wäre es manchmal recht langweilig. Wie gesagt, über Formen kann man diskutieren. Die mit den 4 Grundpfeilern umschriebenen Glaubensinhalte allerdings, die sind nicht diskutierbar. Wenn diese 4 Grundpfeiler, die ich gerade genannt habe, wenn die aufgegeben werden oder wenn auch nur ein Grundpfeiler aufgegeben wird, dann ist das gleichbedeutend mit der Preisgabe des christlichen Glaubens insgesamt. Das kann man natürlich tun, das ist eine legitime Möglichkeit, aber man soll dann bitte nicht mehr vom christlichen Glauben reden. Heute Abend also der erste dieser 4 Grundpfeiler, allein Jesus Christus. Eigentlich sollte das, wie gesagt, in einer christlichen Kirche klar sein, aber unsere Wirklichkeit, auch unsere kirchliche Wirklichkeit zeigt, dass das alles andere als klar ist. Warum gerade dieses Thema in der Reformation Luthers so wichtig war, das macht Martin Luther in einem unserer Gesangbuchlieder deutlich. In unserem Gesangbuch, die Nummer 141, der erste Vers lautet dort: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort und steuere deiner Feinde Mord, die Jesus Christus, deinen Sohn, wollen stürzen von deinem Thron. Da gab es also Leute, die ganz offensiv und offensichtlich dem Anspruch Jesu widersprachen. Sie widersprachen dem Anspruch Jesu, Gottes Sohn und der eine Retter der Welt zu sein. Und dabei geht es ja nicht um irgendeinen Anspruch, den Menschen aufgestellt hätten oder den Menschen über Jesus aufstellen. Vielmehr sagt Jesus selber von sich: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und in der Apostelgeschichte, um nur noch eine weitere Stelle zu nennen, bestätigt Petrus: In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das sind sehr bekannte Verse und eigentlich sollte man doch davon ausgehen, dass die meisten Christen diese Verse kennen und die sind doch sehr eindeutig. Und trotzdem ist diese Einzigartigkeit Jesu Christi umstritten. Angesichts der hochgepriesenen Pluralität in unserer Gesellschaft und in der Kirche, der Tatsache also, dass jeder nach seiner eigenen Art und Weise selig werden soll. Angesichts dieser Pluralität ist es gar kein Wunder, dass dieser Absolutheitsanspruch Jesu Christi heute weitgehend als völlig unannehmbar und sogar als Zumutung empfunden wird. Das gesellschaftliche Klima ist davon bestimmt, dass es unterschiedliche, um nicht zu sagen gegensätzliche Überzeugungen nebeneinander gibt und dass man das bitte schön akzeptieren soll. Man soll doch bitte auf den Streit über verbindliche Wahrheit und Gültigkeit für alle verzichten. Über Gott darf und soll durchaus geredet werden und viele bekennen sich durchaus zu der Aussage: Wir glauben doch alle an einen Gott. Und wenn alle an einen Gott glauben und es nur einen Gott gibt, dann muss das doch folglich der gleiche sein. Aber nichts ist falscher als das. Denn während alle zwar das gleiche Wort Gott verwenden, füllt jeder den Inhalt in diesen Begriff hinein, der ihm am besten gefällt und den er für brauchbar hält. Dass dabei natürlich unzählige, völlig unterschiedliche und sich sogar widersprechende Gottesbilder entstehen, ist nicht verwunderlich. Und das ist nicht erst heute so. Das war schon immer so, wenn Menschen sich selber angemaßt haben, sich ihren Gott zusammenzudenken, aus den Gedanken, die sie selber über Gott haben. Die Apostelgeschichte berichtet vom Besuch des Paulus in Athen, in Apostelgeschichte 17. Und in diesem übrigens sehr interessanten Bericht heißt es: Paulus war zornig und wütend. Was war der Grund? Der Grund seines Zorns war, dass er diese Stadt Athen, die doch damals als das Vorbild in der geistlichen Welt galt, dass diese Stadt voller Götzenbilder war. Jetzt könnte man gleich zurückfragen: Ist Paulus intolerant? Dieses Urteil sprechen ihm ja heute sehr viele. Aber ihm geht es um die Menschen. Lebensschicksale, das weiß Paulus, Lebensschicksale entscheiden sich daran, worauf sich ein Mensch letzten Endes verlässt, worauf ein Mensch sein Vertrauen setzt. Daran, was seinem Leben Sinn und Ziel gibt und daran, worin ein Mensch geborgen ist. Und wenn die Menschen, auch damals die Menschen in Athen, ihr Vertrauen auf Götzen, also auf menschlich Geschaffenes, anstatt auf den Schöpfer selber setzen, dann werden diese Menschen mit dem Geschaffenen zusammen vergehen und sie werden erleben müssen, dass sie ihr Vertrauen auf ein falsches, zerbrechliches Fundament gesetzt haben. Bereits der Prophet Jeremia warnt ja viele, viele hundert Jahre vorher seine Landsleute: Wie kann denn ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter, das sind Götzen. Paulus knüpft damals in Athen an diesen falschen Göttern an. Er respektiert durchaus die Religiosität der Athener als einen Ausdruck tiefer Sehnsucht und echten Fragens. Und ich denke, das gibt es heute auch noch. Echte Suche und echtes Fragen. Bei den Athenern kommt das vor allem in dem Altar für den sogenannten unbekannten Gott zum Vorschein, den diese Athener neben vielen anderen Altären gebaut haben. Religion ist der Versuch des Menschen, nicht nur die letzten Fragen des Lebens zu beantworten, sondern sich auch gegen die Mächte des Schicksals zu schützen. Und da man nie so genau weiß, ob es noch irgendwo Mächte gibt, in verschiedenen Ländern gibt es ja Millionen von Mächten und Göttern, und wenn man nie weiß, ob man jetzt alle Götter erfasst hat, und weil man nie weiß, ob man nicht aus Unkenntnis einen übersieht, deshalb gehen die Athener auf Nummer sicher und bauen diesen Altar für den unbekannten Gott. Die Verehrung des unbekannten Gottes ist ein Signal letzter Unsicherheit, die in allen nichtchristlichen Religionen bleibt. Der Mensch kann über seine Grenzen als Mensch eben nicht hinaus. Er kann immer nur seine Sehnsüchte, seine Wünsche und Ängste an den Himmel projizieren. Das, was der Mensch, was wir Menschen von uns selbst über Gott sagen können, drückt nur in unseren Bildern aus, was wir mit unseren Händen schaffen können. Und das bleibt natürlich im Vergleich zum wahren Gott alles viel zu wenig. Wenn ein Mensch nur von sich aus etwas über Gott aussagt, dann wird er nie bei Gott ankommen, sondern er bleibt immer nur bei sich selber. Und was sollte das ihm helfen, besonders in einer Zeit, wo er in Not ist? Und genau an diesem Punkt setzt Paulus an. Er weist darauf hin, Gott ist eben nicht menschliches Produkt. Gott ist der Schöpfer und er steht dem Menschen als Geschöpf gegenüber. Wir sind völlig darauf angewiesen, dass Gott sich uns bekannt macht. Alles andere geht an Gott vorbei. Zu den Athenern sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31, die Zeit der Unwissenheit zwar hat Gott übersehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun, denn er hat einen Tag gesetzt, an welchem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn auferweckt hat von den Toten. Interessanterweise redet Paulus in diesem Zusammenhang von Jesus zuerst als dem Richter. Gott hat ihn, Jesus, als die entscheidende Person eingesetzt. An ihm wird sich nicht nur das persönliche Lebensschicksal, auch von jedem von uns, sondern das Schicksal der ganzen Weltgeschichte entscheiden. Paulus bietet Jesus also nicht nur als den religiösen Seelentrost an. Er weist auch nicht nur auf moralische oder seelische oder sonstige Mangelerscheinungen hin, die Jesus ausfüllen könnte. Das ist die Art und Weise, wie heute Jesus oft als Lückenbüßer angepriesen wird. Solche Art der Anbieterei entspricht der Konsumgesellschaft. Da wird etwas angeboten und der Konsument beurteilt alles darauf hin, ob er es gebrauchen kann oder nicht. Und viele sagen dann, zu was brauche ich Jesus? Paulus macht von vornherein deutlich, es geht nicht um Geschmack und es geht auch nicht ums Gebrauchen können, sondern es geht um die Wahrheitsfrage und damit um die Lebensfrage. Und da kann kein Mensch sagen, daran bin ich nicht interessiert. Wenn ein Mensch die Antwort auf die Lebensfrage finden will, dann gehört zu dieser Antwort ein festes Vertrauen. Ein Vertrauen, das unserem Leben einen festen Halt gibt, unabhängig von der jeweiligen Situation. Dann gehört zu dieser Antwort auf die Lebensfrage ein zuverlässiger Gott. Wo aber soll ein Mensch sein Leben festmachen, wenn alles, und das ist auch nachvollziehbar, wenn alles vom Tod zerrissen und zerstört wird, was uns so viel wert ist? Festes Vertrauen kann ich nur fassen zu dem, der den Tod besiegt hat. Und deshalb verkündigt Paulus den auferstandenen Jesus als die Einladung zum Glauben. Den auferstandenen Christus, weil das einzigartig ist. Immer wieder ist der Einwand zu hören, Paulus oder andere Schreiber des Neuen Testaments hätten Jesus erst so etwas gemacht, was Jesus selber gar nicht sein wollte. Die Einzigartigkeit Jesu, von der wir heute immer reden, sei erst ein Produkt der Zeit nach Jesus. Jesus hätte vieles von dem, was da in der Bibel steht, gar nicht gesagt. Man hätte es ihm vielmehr in den Mund gelegt oder Paulus hätte erst darüber geschrieben. Die Bibel widerspricht dieser Behauptung und ich denke, wenn wir die Bibel ehrlich lesen, dann sehen wir das. In den vier Evangelien bezeichnet sich Jesus selbst sehr oft als Menschensohn. Heute ist dieser Begriff für viele sehr schwierig. Den jüdischen Zuhörern damals aber war sofort klar, was Jesus damit meinte. Sie kannten das Alte Testament und dort ist in Daniel 7 davon die Rede, dass Gott durch den Menschensohn, durch den Menschensohn, Einzahl, Gericht halten wird. Der Menschensohn, dieser Titel bezeichnet den von Gott selber eingesetzten und bevollmächtigten Herrscher und Richter der Welt. In den Evangelien kommt dieser Titel 81 Mal vor und mit einer Ausnahme immer an Stellen, wo Jesus über sich selber redet. Jesus tut also nichts anderes, als immer und immer wieder selber mit diesem Titel seine Einzigartigkeit zu unterstreichen. Diesen Menschensohn gibt es nämlich nicht ein paar Mal, sondern nur einmal. Gott hat einen Richter und Herrscher dieser Welt eingesetzt. Besonders deutlich und eindrücklich wird der Hinweis Jesu auf sich als den Menschensohn bei seinem Prozess vor den hohen Priestern. Der hohe Priester redet Jesus auf dem Höhepunkt des Prozesses an und er sagt zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. An dieser Stelle kommen alle drei entscheidenden Titel Jesu zusammen, Sohn Gottes, Christus und Menschensohn. Und Jesus bestätigt, ich bin es, ich und kein anderer. Erst wenn wir die Größe und Herrlichkeit Jesu begriffen haben, und ich denke, wir müssen uns das immer wieder neu klar machen, so groß ist Jesus, erst wenn wir das begriffen haben, werden wir auch die Einzigartigkeit von Jesu Handeln und von Jesu Leiden so richtig begreifen. Warum ist denn der Tod Jesu der einzige Weg, die Menschen mit Gott zu versöhnen? Die Einzigartigkeit seines Todes besteht nicht darin, wie er gestorben ist. Tausende wurden von den Römern mit der gleichen Brutalität gekreuzigt. Die Einzigartigkeit seines Todes erkennen wir erst, wenn wir fragen, wer dieser Gekreuzigte ist. Der Herr und Richter dieser Welt geht selber ins Leiden und nimmt das Gericht auf sich. Er nimmt den Platz von uns verlorenen Menschen ein. Er selber erleidet die Konsequenzen unserer Feindschaft gegen Gott. Für uns ist es unmöglich, die Lebensgeschichte eines anderen Menschen auf uns zu nehmen. Das kann kein Mensch. Schuld ist nicht etwas, was ich einfach weggeben kann. Das ist mein Leben selber und wie soll ich davon loskommen? Nur der Schöpfer meines Lebens, der Schöpfer dieser Welt und der Richter dieser Welt kann die Barrieren von Raum und Zeit durchbrechen, um mein Leben anzuziehen und es ans Kreuz zu heften und den ganzen Fall zu beenden. Wegen der Einzigartigkeit Jesu und nur wegen der Einzigartigkeit Jesu kann ich und kann jeder von uns mit Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich dahingegeben hat. Der Absolutheitsanspruch Jesu wird im Neuen Testament von der ersten bis zur letzten Seite gestellt bzw. vorausgesetzt. Und es ist deshalb völlig unmöglich und abwegig, unter Berufung auf Jesus oder unter Berufung auf das Neue Testament zu behaupten, Jesus habe sich nicht als den einzigen Weg zu Gott verstanden. Dann gibt es natürlich andere Einwände. Hat sich Jesus getäuscht, indem er selber von sich als dem einzigen Weg zu Gott gesprochen hat? seinen Jüngern und seinen Feinden war die vollzogene Kreuzigung und der Tod Jesu der Beweis, dass sein Anspruch nicht stimmen konnte. Die Jünger liefen weg, sie versteckten sich, sie hatten Angst und sie hatten Angst, ähnlich umzukommen wie Jesus. Und sie versuchten, mit dieser Enttäuschung fertig zu werden. Erst als ihnen der auferstandene Jesus begegnet, werden die Zweifel langsam überwunden. Auf diesem Hintergrund wird deutlich, welche Schlüsselbedeutung die Auferstehung Jesu hat. Ob sein Anspruch stimmte, das, was er vorher gesagt hat, wie er gehandelt hat und auch sein Tod, ob sein Anspruch stimmte, ob das, was er als Person war, ob sein Leiden und Sterben Versöhnungstat Gottes oder nur das Scheitern eines Idealisten war, das hat Gott selber entschieden, indem er den Gekreuzigten auferweckt hat. So, dass es damals sehr viele mitbekommen haben. Und mit dieser Auferstehung Jesus sind wir wieder bei etwas ganz Einzigartigem. Hier geschieht die grundsätzliche und endgültige Durchbrechung der Todeswand. Jesus ist der Erste aus der allgemeinen Totenauferweckung. Der Durchbruch ist gelungen, einzigartig. Die Vollendung der Weltgeschichte hat begonnen. Rückwärts gewandt bedeutet die Auferstehung Beglaubigung des Handelns, Leidens und Sterbens durch Gott selber. Jesus ist der von Gott eingesetzte Menschensohn und Weltenrichter. Und als solcher schafft er allein die Versöhnung Gottes mit den Menschen oder des Menschen mit Gott. Und das kann kein anderer. Aufgrund der Ostererfahrung mit dem auferstandenen Jesus gehen die Jünger, die vorher so voller Angst und Zweifel waren, gehen sie später ganz mutig an die Öffentlichkeit. Und sie sagen dann, das ist nachzulesen in Apostelgeschichte 2, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und wenn davon die Rede ist, zum Herrn und zum Christus, dann ist damit nicht gemeint ein Herr und ein Christus, sondern der Herr und der Christus. Das ist sehr entscheidend, weil es heute auch Stimmen gibt, die sagen, Jesus ist ein Christus, aber es gibt viele andere Christusse daneben. Jesus ist ein Herr, aber es gibt viele andere Herren daneben. Die Bibel sagt etwas anderes. Jesus ist der Herr und Christus, von Gott selber eingesetzt. Trotz der klaren biblischen Auskunft über die Einzigartigkeit Jesu gibt es laute kritische Stimmen gegen diesen Absolutheitsanspruch Jesu. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin immer wieder sehr, sehr überrascht, wer da dann als zuverlässiger Zeuge gilt und von vielen akzeptiert wird. Auch von vielen innerhalb der Kirche und leider von vielen Pfarrern. Alle möglichen und unmöglichen Philosophen der verschiedenen Jahrhunderte werden mit ihren Lehren völlig akzeptiert und über die Wahrheit der Bibel gestellt. Und diese Lehren sind meines Erachtens oft nichts anderes als schriftlich fixierte eigene Glaubenszweifel, die gegen die Wahrheit der Bibel angeführt werden. Und unverständlicherweise werden dann solche Philosophien sehr viel leichter geglaubt und als Wahrheit akzeptiert, sehr viel leichter als das Wort Gottes, das doch tatsächlich die Wahrheit ist. Da kann man dann reden, seit Nietzsche können wir das und das in der Bibel nicht mehr als wahr ansehen. Oder seit Kant ist das und das als falsch anzusehen. Ich frage mich immer, was sind das für Zeiteinschnitte? Für mich entscheidet sich daran überhaupt nichts. Eine der wahrscheinlich wirksamsten und bis heute weiterwirkenden kritischen Anfragen hat 1779 der Dichter Gotthold Ephraim Lessing gestellt. Damals erschien sein Drama Nathan der Weise, das sicher sehr viele von Ihnen kennen. Die Einwände darin sind in unserer Gesellschaft, so denke ich, deshalb so bekannt und sie werden immer wieder in Diskussionen um die Einzigartigkeit Jesu angeführt, weil dieses Lessing-Stück zum Lehrstoff in vielen Schulen gehört. Zumindest war das damals während meiner Schulzeit so. Und sicher haben viele von Ihnen das deshalb auch gelesen. In diesem Drama findet sich die sogenannte Ringparabel, die in der Auseinandersetzung um die Wahrheitsfrage und um die Einzigartigkeit nun seit mehr als 200 Jahren eine bedeutende Rolle spielt. Der Sultan Saladin, ein Moslem, führt ein Gespräch mit dem reichen Juden Nathan über das Verhältnis der drei Religionen Islam, Judentum und Christentum. Es geht um die Frage, wer hat denn wirklich die Wahrheit? Oder anders formuliert, gibt es eine einzigartige Religion, die die Wahrheit hat? Nathan antwortet, indem er diese Ringparabel erzählt. Da ist die Rede von einem wertvollen Ring, der die geheime Kraft haben soll, vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Dieser Ring wird dann im Laufe der Geschichte von Generation zu Generation weitervererbt, immer vom Vater an den jeweiligen Lieblingssohn. Bis einmal ein Vater auftritt, der 3 Söhne hat und die hat er alle 3 gleich gern. Er lässt deshalb zusätzlich zu dem einen Ring 2 Ringe machen, die genau gleich aussehen, und er gibt jedem Sohn einen. Und jetzt meint jeder Sohn, den echten zu besitzen und ist mit seinem echten, scheinbar echten Ring glücklich. Und Nathan erläutert dann, dass die 3 Religionen genauso wenig zu unterscheiden sind wie die 3 Ringe. Jede Religionsgemeinschaft hält ihre Religion für die echte und jeder Anhänger einer Religion darf der Überzeugung sein, selber die Wahrheit zu haben und er soll damit glücklich sein. Da der echte Ring die Eigenschaft haben soll, vor Gott und vor Menschen angenehm zu machen, müsste sein Besitzer doch eigentlich herauszufinden sein, und zwar dadurch, dass die beiden anderen ihn am meisten lieben. Tatsache ist aber, dass jeder sich selber am meisten liebt. Und Lessing will damit beweisen, er denkt jedenfalls, es sei ein Beweis, dass eine absolute Wahrheit alle Andersdenkenden in ihren Bann schlagen müsste. Die Tatsache aber, dass nicht alle Menschen einer Religion zufallen, spricht dafür, dass keine der bestehenden Religionen die absolute Wahrheit hat. Jede Religion hat zwar eine große Nähe zur Wahrheit, aber die ganze Wahrheit, die gibt es nicht und auf die Wahrheitsfrage gibt es deshalb auch keine Antwort. Jeder soll nur getrost mit seiner Religion als der wahren leben und dem anderen gegenüber bitteschön tolerant sein. So gut der Vorschlag Lessings für die Behandlung der Wahrheitsfrage auch gemeint sein mag, er hat einen ganz, ganz entscheidenden Fehler. Angesichts des Anspruchs Jesu kommen wir um die Beantwortung der Wahrheitsfrage nicht herum. Die Lösung, dass jeder das Seine für wahr halten soll, und dieses Argument tritt sehr, sehr häufig auf in Diskussionen. Diese Lösung ist zutiefst unbarmherzig. Das ganze Leben lang im Bewusstsein zu leben, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs, ich habe den richtigen Weg gefunden, der mich am Ziel anbringt. Dauernd in diesem Bewusstsein zu leben und dann am Ende doch mit leeren Händen dazustehen, das ist eine ganz, ganz schreckliche Aussicht. Und ich denke, wer Menschen auf diesen Weg bringt, der handelt unwahrscheinlich, unbarmherzig und lieblos an seinen Mitmenschen. Immer wieder wurde auch im direkten Widerspruch zur Bibel Wahrheit so definiert. Wahr ist nur das, was ich begreifen kann. Dann gäbe es vielleicht sehr wenig Wahrheit. Denn ich denke, dass es sehr viel mehr in dieser Welt gibt, als was wir begreifen können. Viele akzeptieren nicht, was über unser menschliches Verstehen hinausgeht. Und es gibt eben in der Bibel viel, was darüber hinausgeht. Oder haben Sie schon völlig begriffen, was das bedeutet, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist? Das werden wir mit dem Verstand nie ganz begreifen, aber trotzdem dankbar annehmen. Wenn Wahrheit abhängig wird von unserem Verstand, dann ist diese Wahrheit, zumindest die Wahrheit der Bibel, entwertet. Und wenn Wahrheit so definiert wird, dass sie von unserem Verstand abhängig ist, dann hätte jeder, auch jeder von uns heute Abend, eine andere Wahrheit. Denn jeder Mensch begreift etwas anderes, der eine mehr und der andere weniger. Die Bibel gibt uns glücklicherweise eine sehr, sehr viel barmherzigere und schönere Antwort auf die Wahrheitsfrage. Gott offenbart sich, er zeigt sich uns deutlich im gekreuzigten Jesus und stellt damit unsere Denkvoraussetzungen in Frage. Gott lässt sich nicht in unser Schema pressen. Er ist sehr viel mehr als das, was wir sagen können. Gott mutet uns etwas zu. Entweder wir halten unsere menschlichen Denkvoraussetzungen für absolut und messen alles, was auf uns zukommt, daran. Und dann, so geschieht es ja, wird vieles aus der Bibel herausgestrichen. Und dann können wir auch die Botschaft vom gekreuzigten Jesus nur als ausgemachte Dummheit ablehnen. Oder wir werden wie Paulus, der übrigens sehr viel gescheiter war als viele von den Kritikern heute, Oder wir werden wie Paulus in der Begegnung mit dem auferstandenen Jesus die Wende für unser Leben und Denken erfahren. Dann wird nicht der von uns selber gedachte Gott entscheidend sein, sondern der Gott, wie er sich uns selber vorstellt. Und dann werden wir die ganze Wahrheit kennen, und zwar durch den Heiligen Geist, den Jesus uns versprochen hat und über den er im Johannesevangelium sagt, dieser Geist wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Und das dürfen wir ernst nehmen. Wer Gott ist, das kann und das wird er uns nur selber sagen. Und wir dürfen es dann nachsprechen und dann wissen, dass wir das Richtige sagen. Wie wichtig das ist, dass wir über dieses Allein Jesus Christus Bescheid wissen und dass wir diese Aussage bejahen, das macht Martin Luther in seinen schmalkaldischen Artikeln deutlich. Ich möchte einige Dinge aus den Bekenntnissen erwähnen, die ich schon am Anfang erwähnt habe, um deutlich zu machen, wie klar diese Bekenntnisse auch das nachsprechen, was in der Bibel steht. Martin Luther hat 1537 seinen eigenen Glauben noch einmal umfassend und zusammenfassend aufgeschrieben und er schreibt dort über allein Jesus Christus, das ist der erste und der Hauptartikel, dass Jesus Christus, unser Gott und Herr, sei um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Gerechtigkeit willen auferstanden. Und er allein ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und Gott hat unser aller Sünde auf ihn gelegt. Von diesem Artikel kann man nicht weichen oder nachgeben. Es falle den Himmel oder Erde oder was sonst nicht will bleiben. Auf diesem Artikel steht alles, was wir wieder den Papst, den Teufel und die Welt lehren und leben. Darum müssen wir das gar gewiss sein und nicht zweifeln. Sonst sind wir verloren und dann behält der Teufel und alles wieder uns den Sieg und das Recht. Wie recht Luther mit dieser Aussage hat, dass alles an dieser Glaubensaussage allein Jesus Christus hängt, das wird deutlich, wenn wir uns einmal das, was wir durch Jesus Christus haben, wenn wir das in negativer Form aussagen und dann wird klar, was uns ohne Jesus fehlen würde. Da könnte man natürlich sehr vieles aufzählen, ich möchte nur einige Dinge nennen. Ohne Jesus gibt es keine Kenntnis des wahren Gottes. Johannes schreibt in seinem Evangelium, niemand hat Gott je gesehen. Die Folge ist dann ja zwangsläufig, dass deshalb niemand sachgemäß über Gott reden kann. Wenn niemand jemals Gott gesehen hat, dann haben wir keine Möglichkeit zu wissen, wer Gott ist und wie er es mit uns meint. Und genau unter diesem Problem leiden sehr, sehr viele Anhänger nichtchristlicher Religionen, dass sie in großer Unsicherheit und in Angst vor diesem unbekannten und unberechenbaren Gott leben. Wir haben eine viel bessere Möglichkeit, denn der Satz, keiner hat Gott je gesehen, der geht weiter. Und dann heißt es, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus und damit der, der Gott am allerbesten kennt, der hat ihn uns verkündigt und gesagt, so ist Gott. Und er hat sogar gesagt, ich und der Vater sind eins. Damit wissen wir, wo wir mit Gott dran sind. Wer an Jesus vorbei Gott kennenlernen will, der sucht an der falschen Stelle. Johannes schreibt ganz eindeutig, wer den Sohn leugnet und wer ihn deshalb nicht kennt, der hat auch den Vater nicht. Ein zweiter Punkt, ohne Jesus gibt es keine Vergebung unserer Sünde. In Markus 2 wird Jesus von den Schriftgelehrten scharf kritisiert, weil er Sünden vergibt. Die Ankläger haben zumindest eines richtig verstanden. Ein Mensch hat nicht das Recht und nicht die Kraft, Sünden zu vergeben. Das kann nur Gott allein machen. Ohne Jesus, den Sohn Gottes, gäbe es keine Sündenvergebung. Für keinen Menschen und auch für keinen von uns. Wenn wir allerdings am allein Jesus Christus festhalten, dann gilt uns, was in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, Jesus, treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Ohne Jesus gäbe es keine Versöhnung mit dem Vater. Wenn es um die Versöhnung mit Gott geht, dann ist einzig und allein verbindlich, was Gott selber zu diesem Thema sagt. Es ist eine unbegreifliche Anmaßung, dass so viele Menschen von sich aus Gott vorschreiben wollen, welchen Weg er zu gehen hat, um uns mit sich zu versöhnen. Es ist eine Anmaßung, selber diesen Weg aufzustellen, anstatt das zu akzeptieren, den Weg zu akzeptieren, den Gott selber gewiesen hat. In 1. Johannes 4,10 wird dieser Weg beschrieben: Gott hat uns geliebt und er hat gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das hat Gott getan und wir haben das zu akzeptieren. Einen anderen Weg gibt es nicht. Zumindest keinen, der zur Versöhnung mit Gott führen würde. In seinem großen Katechismus, und damit zitiere ich wieder etwas, was zu unseren Bekenntnissen in der Kirche gehört, in diesem großen Katechismus von 1529 bringt Martin Luther das in ganz großartigen Worten zum Ausdruck. Wie unverzichtbar Jesus Christus für unser Leben ist und wie fundamental sich unser Leben ändert, wenn Jesus unser Herr wird. Martin Luther schreibt: Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gottessohn, sei mein Herr geworden. Was ist nun das? Ein Herr werden? Das ist, dass er mich erlöst hat von Sünde, vom Teufel, vom Tod und von allem Unglück. Denn zuvor habe ich keinen Herrn noch König gehabt, sondern unter des Teufels Gewalt gefangen, zu dem Tod verdammt, in der Sünde und Blindheit verstrickt bin ich gewesen. Denn als wir geschaffen waren und allerlei Gutes von Gott, dem Vater, empfangen hatten, da kam der Teufel und brachte uns in Sünde, Tod und alles Unglück, dass wir in seinem Zorn und Ungnade lagen, zur ewigen Verdammnis verurteilt, wie wir verwirkt und verdient hatten. Da war kein Rat, keine Hilfe, kein Trost, bis dass dieser eine und ewige Gottessohn unseres Jammers und Elends aus grundloser Güte sich erbarmte und selber vom Himmel kam, um uns zu helfen. Also sind jetzt jene Tyrannen und Stockmeister, gemeint ist der Teufel und seine Heere, alle vertrieben und ist an ihre Stadt getreten, Jesus Christus, ein Herr des Lebens, der Gerechtigkeit, alles Gutes und der Seligkeit, und er hat uns arme und verlorene Menschen aus der Hölle Rachen gerissen, gewonnen, freigemacht und wiedergebracht in des Vaters Huld und Gnade und als sein Eigentum unter seinen Schirm und Schutz genommen, dass er uns regiere durch seine Gerechtigkeit, Weisheit, Gewalt, Leben und Seligkeit. Ohne Jesus gibt es auch kein echtes Leben. Jeder Mensch, das habe ich vorher schon betont, jeder Mensch ist auf der Suche nach einem echten und gelingenden Leben, und zwar nach dem Leben, das ihm möglichst viel bringt und das seinen Wert behält. Erfolg hat diese Suche aber erst, wenn wir den Schöpfer des Lebens unser Leben gestalten lassen. Und auch hier gilt wieder: allein Jesus Christus. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Wäre Jesus nicht gekommen, dann gäbe es dieses erfüllte Leben nicht. Und folgerichtig gilt dann auch: wer Jesu Kommen nicht akzeptiert, nicht für sich persönlich annimmt, der geht damit hundertprozentig am echten Leben vorbei. Johannes bringt das so präzise und knapp auf den Punkt, dass ihm das heute in unserer Gesellschaft sicher den Vorwurf der Schwarz-Weiß-Malerei einbringen würde. Aber ich denke, es ist gut, dass er das so klar sagt in 1. Johannes 5, Vers 12. Wer Jesus hat, der hat das Leben, und wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Daran ist eine klare Orientierung möglich. Ohne Jesus gäbe es keine Chance im Gericht Gottes. Im württembergischen Glaubensbekenntnis von 1552 heißt es dazu: Der Mensch wird nämlich Gott angenehm und vor ihm gerecht geachtet, allein um des Sohnes Gottes, unseres Herrn Jesus Christus willen, dadurch, dass er an ihn glaubt. Und im Gericht Gottes darf man sich nicht verlassen auf irgendeine Verdienstlichkeit jener Tugenden, die wir selber besitzen, sondern allein auf das Verdienst unseres Herrn Jesus Christus, das durch den Glauben unser eigen wird. Es ist so vor dem Richterstuhl Gottes, wo es sich um die wahre und ewige Gerechtigkeit und Seligkeit handelt, ist schlechthin kein Raum für menschliche Verdienste, sondern nur für die Barmherzigkeit Gottes und für die Verdienste allein unseres Herrn Jesus Christus, der durch den Glauben von uns angenommen wird. Immer wieder dieses allein durch Jesus. Diese Liste, was würde uns ohne Jesus fehlen, beziehungsweise warum ist dieses allein Jesus so unverzichtbar, könnte natürlich noch viel, viel länger werden. Ich möchte abschließend nur noch einen ganz wichtigen Punkt nennen. Ohne Jesus gäbe es keine Auferstehung und damit keine Zukunftshoffnung. Spätestens an dieser Stelle müsste eigentlich jeder Mensch, der nur ein bisschen nachdenkt, die Einzigartigkeit Jesu Christi begreifen. Kein Stifter irgendeiner anderen Religion ist wieder auferstanden. Alle diese Religionsstifter sind Vergangenheit. Keiner hat die Lösung für das Problem des Todes gehabt, das doch jeden Menschen betrifft. Allein Jesus Christus. Allein Jesus Christus ist der Sieger über den Tod. Und er sagt bereits zu seinen Lebzeiten, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Jesus sagt, ich bin es. Und damit meint er ich und kein anderer. Deshalb brauchen wir kein Glaubensbekenntnis nach dem Schema Jesus und noch irgendwer, Jesus und, sondern nur Jesus Christus allein. Amen.